Geburt zwischen Realität und Repräsentation. Was war eigentlich zuerst da? Destruktive Geburtsbilder oder miese Geburtserlebnisse? Schauen wir in die Bibel, dann definitiv Ersteres. Unter Schmerzen sollst du gebären, soll der Ausruf Gottes gewesen sein, der sich so ähnlich im christlichen Glauben wiederfindet und uns seit Tausenden von Jahren wohlvertraut in den Ohren klingt. Blicken wir auf die Anfänge der Geburtsmedizin, lässt sich nicht leugnen, dass Geburt sicherlich stark mit Leid und Tod assoziiert wurde. Wenig überraschend für Zeiten, in denen man sich auch schon mit einer einfachen Erkältung den Tod holte. Je nachdem, aus welcher Epoche oder mit welcher Brille wir Geburt betrachten, formen sowohl Tatsachen als auch Glaubenssätze unser individuelles wie kollektives Bild von Geburt. Und heute? Spiegelt das mediale Geburtsbild die Realität in deutschen Kreissälen wider? Jein. Dass die Geburtshilfe in Deutschland in einer ernsten Krise steckt, ist bereits in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Hebammenmangel, schlecht bezahltes und überarbeitetes Klinikpersonal, schließende Geburtsstationen, Kostendruck und Gewalt im Kreissaal. Doch das alles sind Dinge, die nichts mit dem Geburtsvorgang als solches zu tun haben. Beeinflussen destruktive Bilder unser Geburtserleben? Absolut. Warum? Weil sie Aufklärung und damit fundierte Entscheidungen verhindern. Wie eine gigantische Mauer blockiert dieses kollektive Geburtsbild den Zugang zu wichtigen Informationen. Informationen darüber, welche Rechte und Wahlmöglichkeiten Frauen unter der Geburt und darüber hinaus haben. Welche Umstände ihnen die Geburt erleichtern und gleichzeitig sicherer machen können. Welche Unterstützungsmöglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen. Und vor allem, wie Geburt als gesunder körperlicher Vorgang abläuft. Geburt. Ein alltägliches Wunder. Bei einer Geburt laufen komplizierte und erstaunlich perfekt aufeinander abgestimmte biologische Prozesse ab, die einem Wunder gleichen. Und dennoch wird seit 100.000 Jahren täglich geboren. Der weibliche Körper ist, rein aus biologischer Sicht, darauf ausgelegt, ein Kind gesund zur Welt zu bringen. Überwiegend gehen Geburten gut aus, laufen meist sogar völlig unspektakulär und komplikationsfrei ab. Vor allem dann, wenn die geburtsphysiologischen Prozesse so wenig wie möglich gestört werden. Wir halten fest, Geburt ist ein Erfolgsmodell. Ansonsten wären wir nicht mittlerweile bereits über 8 Milliarden Menschen. Eine Geschichte der Rückeroberung. Nach Jahrhunderten männlich dominierter Geburtshilfe forderten Frauen ab den 1970er Jahren wieder stärkere Mitsprache bei der Geburt ihrer Kinder. Prägend wirkten dabei Persönlichkeiten wie Sheila Kitzinger, Michelle Audon, Ina May Gaskin und auch Frédéric Le Boyer. Letzterer plaidierte mit «Pour innocence sans violence» für eine gewaltfreie Geburt aus Sicht des Kindes. Der vom Verlag gewählte deutsche Titel »Sanfte Geburt« verklärte teils die Intention. Kitzinger hingegen stellte früh die Bedürfnisse gebärender Frauen ins Zentrum und engagierte sich für die Hausgeburt als selbstbestimmte Option. Die öffentliche Wahrnehmung dieser Bewegung ist jedoch stark von weißen westlichen ProtagonistInnen geprägt, während Beiträge von BIPOC-AkteurInnen häufig marginalisiert bleiben. Die Kritik der 1970er Jahre an der Technisierung der Geburtshilfe hat sich zu einer globalen Debatte über soziale Gerechtigkeit entwickelt, in der Aktivistinnen wie Shafia Monroe durch afrozentrische Ansätze und Hebammen wie Jenny Joseph mit dem J.J. Way für Birth Equity gegen systemische Müttersterblichkeit kämpfen. Damit verschob sich der Fokus von der individuellen Sanftheit hin zum politischen Recht auf eine sichere, kulturell eingebettete Geburt. Geburtshilfe in Deutschland. Auch in Deutschland formierte sich in dieser Zeit eine kritische Geburtshilfebewegung. Es entstanden Geburtshäuser und freiberufliche Hebammen sowie Wochenbettbetreuung etablierten sich neu. Dennoch sind die strukturellen Rahmenbedingungen, besonders in Kliniken, bis heute geprägt von Medikalisierung und Ökonomisierung. Seit 2020 finden rund 98% der Geburten in Kliniken statt. Die Geburt wird dort in DRG-Fallpauschalen abgerechnet, wodurch sich eine interventionsarme, spontane Geburt für viele Häuser wirtschaftlich kaum lohnt, während bei langen, komplexen Geburten höhere Vergütungssätze greifen. Gleichzeitig hat in Kliniken die Zahl der Kaiserschnittgeburten oder besser Bauchgeburten besorgniserregend zugenommen und liegt mit aktuell 32,6% weit über der von der WHO empfohlenen Rate von 10-15%. Die Gründe dafür sind komplex. Unter anderem fehlende Erfahrung im Umgang mit bestimmten Geburtsverläufen, zum Beispiel der Beckenendlage, Personalmangel in kleineren Kliniken sowie Sicherheitsbedenken. Hinzu kommen infrastrukturelle Probleme. Die Schließung geburtshilflicher Stationen und Berichte über Abweisungen unter der Geburt verunsichern Schwangere. Die überwiegend ökonomische Sichtweise auf Geburt führt zu unnötigen Interventionen und Grenzüberschreitungen, bis hin zu einer Zunahme von traumatisierenden Geburtserfahrungen durch Gewalt. Der Hebammenmangel im ländlichen Raum sorgt für eine massive Unterversorgung, während in Großstädten freiberufliche Hebammen bereits miteinander konkurrieren. Der aktuell diskutierte und stark befürwortete Ausbau der 1:1-Betreuung sorgt an anderer Stelle für Kritik durch drohende Einkommenseinbußen. Das neue Vergütungssystem ist komplex. Belegsysteme könnten eine Lösung darstellen. Ein wichtiger Fortschritt. Seit 2020 ist die Hebammenausbildung akademisiert. Das entspricht europäischen Standards und hebt die geburtshilfliche Arbeit auf ein neues fachliches Niveau. Dieser Schritt war jedoch nicht nur in der Politik und in Kliniken, sondern auch innerhalb der Hebammen-Community lange umstritten. Der Deutsche Hebammenverband etwa war nicht durchgängig treibende Kraft der Akademisierung. Interne Meinungsverschiedenheiten und die Sorge vor einer Überakademisierung bestimmten jahrelang die Debatte. Akademisierung allein löst keine strukturellen Probleme. Noch immer berichten Auszubildende werdende Hebammen, sogenannte Wehen, von Hierarchien, Übergriffen und struktureller Gewalt in Praxiseinsätzen. Hier ist ein ehrlicher, professionsinterner Aufarbeitungsprozess dringend erforderlich. Geburt als Leerstelle. Während in der Medizin Geburt als funktionaler Prozess betrachtet wird, findet sie in der bildenden Kunst oft entweder nicht statt oder wird romantisiert, entkörpert oder religiös verklärt. Die Kunstgeschichte schweigt lange zur Geburt. Im Vergleich zum Tod, dem wohl prominentesten existenziellen Motiv der Kunst, ist Geburt erstaunlich unterrepräsentiert. Die Kunsthistorikerin Anne Hennessey fragt zu Recht, wenn Tod als zentrales Ereignis menschlicher Existenz durch Kunst greifbar gemacht wird, warum nicht auch Geburt? Die wenigen existierenden Fachpublikationen, etwa Volker Lehmanns Die Geburt in der Kunst von 1978 oder Friedrich Pruss von Slenikis Geburt und Kindbett im Spiegel der Kunst von 1990, fokussieren sich fast ausschließlich auf die Entwicklung der Geburtshilfe, nicht auf die Erfahrungen der Gebärenden. Und dass eine dieser Publikationen als Sonderausgabe des Kontergan-Herstellers Grünenthal erschien, lässt die Frage aufkommen, wer schreibt über Geburt und warum? Die Illusion der heiligen Geburt. Sucht man nach Geburt in kunsthistorischen Bilddatenbanken, finden sich zahllose christliche Szenen. Die Geburt Christi, die Mariengeburt, Ikonografien, die zwar als Geburt bezeichnet werden, aber keine sind. Sie zeigen das Wochenbett, nicht den Moment der Geburt. Giottos Di Bondones Darstellung in der Assisischen Basilika San Francesco etwa zeigt Maria bereits mit dem Kind im Arm, eine klassische Nachgeburtsszene. Die Gebärende bleibt, wie so oft, Statistin im Bild des Neugeborenen. Eine Visualisierung weiblicher Gebärkraft, Fehlanzeige. Geburt in Bewegung. Aufrechte Haltungen und helfende Hände. In vorschriftlichen Kulturen finden sich hingegen zahlreiche Darstellungen auf Urnen, Vasen oder Grabreliefs, die reale Geburtsmomente zeigen, häufig in aufrechter Haltung. Ein Beispiel: die altperuanische Bestattungsurne im Berliner Ethnologischen Museum. Sie zeigt eine Gebärende auf einem Hocker, unterstützt von zwei Geburtshelferinnen. Auch das Grabrelief der römischen Hebamme Scribonia Attica bildet eine Geburt realistisch und differenziert ab. Eine visuelle Ausnahme und ein historisches Statement für die Sichtbarkeit weiblicher Expertise. Lehrbuch statt Leinwand. Im Mittelalter wandert die Geburt in medizinische Sammelhandschriften. In der Medicina Antiqua etwa ist eine Geburt mit 4 begleitenden Frauen und dem Einsatz von Koriandersamen dargestellt. Eine der ältesten medizinischen Visualisierungen von Geburt. Auch spätere Werke wie Eucharius Röslins Der Schwangern, Fraven und Hebammen Rosengarten von 1513, finanziert von Herzogin Katharina von Braunschweig, enthalten konkrete Geburtsdarstellungen, zumeist in aufrechter Haltung. Mit dem 17. Jahrhundert verlagert sich die Darstellung zunehmend. Geburt rückt in den Raum der Pathologie. Der Körper der Gebärenden wird zum Objekt medizinischer Beobachtung und zunehmend, nun ja, flachgelegt. Anschließend taucht Geburt in der Kunstwelt abseits medizinischer Kontexte auf. Etwa in Abraham Bosses Geburt von 1933, das erstmals eine halbliegende Gebärposition zeigt, eine Zäsur. In der Folge zeigen fast alle bekannten Werke, von Dix über Beckmann bis Chagall, Geburt in horizontaler Haltung. Diese Werke reflektieren häufig persönliche, extreme oder gesellschaftskritische Perspektiven. Nicht selten als schonungsloses Porträt des Ausnahmezustands. Besonders auffällig ist im Vergleich dazu, wie sich Künstlerinnen dem Thema annahmen. Ausnahmslos alle hatten einen persönlichen Bezug zu Geburt. Charlotte Behrendt-Corinth von 1880 bis 1967 hatte zweimal selbst eine Geburt erlebt. Die Kunsthistorikerin Jutta Thamer sieht in diesem Werk die erstmalige künstlerische Loslösung der Malerin von der Kunst ihres Lehrers und Ehemannes Lovis Corinth, 1858 bis 1925. Das Thema der Geburt, überwiegend nur Frauen wirklich zugänglich, soll also Behrendt-Corinth die künstlerische Eigenständigkeit ermöglicht haben. Ist es nicht genau das, was so viele Frauen nach Geburten auch erleben? Der Stolz auf den eigenen Körper und das Wissen über die eigenen Fähigkeiten? Hanna Höch, 1889 bis 1978, schuf überwiegend politische Dada-Collagen. In den 1920er Jahren sind allerdings zahlreiche Werke zum Thema Mutterschaft und Geburt entstanden. Sie verarbeitete darin ihre traumatisierende Beziehung zum verheirateten Dada-Künstler Raoul Hausmann, 1886 bis 1971, der, trotz eigenem Kind, wiederholt weitere gemeinsame Kinder von Höch forderte. Nach 7-jähriger Liebesbeziehung und 2 Schwangerschaftsabbrüchen beendete Höch schließlich die Beziehung. In der Skizze von 1921 wird die Gebärende in Rückenlage gezeigt. Das Neugeborene liegt noch zwischen den Beinen der Mutter und ist über die Nabelschnur mit der Plazenta verbunden. Die kubistischen Körperformen und dominanten Konturen erzeugen ein düsteres und dramatisches Bild von Geburt. Eine Wahrnehmung, die in unserer Gesellschaft seit langem fest verankert scheint. 200 Mal Geburt. Eine wirklich einzigartige Auseinandersetzung mit dem Thema ist im Werk von Meiner Miriam Munski, 1943 bis 1999, zu finden. Ende der 1960er dokumentiert Munski 9 Monate lang auf den verschiedenen Stationen der Städtischen Frauenklinik Berlin-Neukölln zahlreiche Geburten und Operationen mit der Kamera. Das dabei entstehende DIA-Archiv dient ihr in den Jahren danach als Vorlage für insgesamt 200 Ölgemälde zu dem Thema. Erstmals werden hier Geburten in einem Krankenhaus inszeniert. Ihre Darstellungen wirken kalt und steril. Sie erwecken den Eindruck von Geburt als Fließbandarbeit ohne Persönlichkeit und Individualität. Die Körper wirken verlassen, da erstmalig keine Geburtshelfer dargestellt sind. Ihre Bilder erinnern an die aktuelle Lage auf Geburtsstationen, wo oftmals eine Hebamme für mehrere Geburten parallel verantwortlich ist und Gebärende immer wieder allein im Kreißsaal zurückbleiben. Auch wenn die Werke von Munski und Höch eine Realität dokumentieren, bleiben sie künstlerische Interpretationen und bilden vor allem Ausnahmeprozesse ab. Es bleibt die Frage, was hat die KünstlerInnen dazu veranlasst, die Gebärenden überhaupt in Rückenlage zu inszenieren? Zeitgenössische Geburtspraxis, Komposition, Prägung, künstlerische Inszenierung? Eine neue Ära hat bereits begonnen. Doch es gibt sie, die KünstlerInnen, die Geburt achtsam denken. Jonathan Waller, geboren 1956, malt seit der Geburt seiner Tochter lebensgroße, farbintensive Werke, die Geburt als kraftvollen weiblichen Akt zeigen, oft in aufrechter Haltung. Auch Natalie Lennart, geboren 1986, thematisiert Geburt in ihrer Foto- und Videoserie Birth Undisturbed provokant, körperlich, spirituell. Und macht klar, wie verzerrt christliche Bildtraditionen die visuelle Vorstellung von Geburt bis heute prägen. Unser Fazit: Geburt ist keine Randnotiz, sondern Ursprung. In der Kunstgeschichte wurde sie idealisiert, entkörpert oder ignoriert. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Geburt steckt außerhalb der Medizin noch immer in den Kinderschuhen. Und selbst in realistischen oder historischen Darstellungen dominieren in der westlichen Kunstwelt bis heute horizontale, passive Gebärhaltungen. Wir brauchen keine weiteren heroischen oder traumatischen Bilder, sondern echte, differenzierte und langweilige, die Geburt körperlich, individuell und herausfordernd zeigen. Aber eben auch alltäglich, kraftvoll und gestaltbar.